Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast
Vatikangeflüster,
auch für Atheisten. Donnerstag, 13. August 2026.
Hallo Heike, du siehst ja heute cool aus.
Oder? Ich habe ein Superman- oder Superwoman-T-Shirt an. Das habe ich auf dem Flohmarkt gesehen für 4 €. Und meine Tochter hat gesagt, Mama, nein, nicht kaufen, du bist peinlich. Mama, nein, das geht nicht. Ich habe es trotzdem gekauft und ich habe es extra für dich angezogen. Schön, oder?
Das sieht so toll aus.
Ich finde auch. Guck mal, geh gleich ein bisschen höher.
Ja, es sieht super aus. Und das super an. Du bist ja sozusagen in meiner Fantasie jetzt der heilige Nikolaus, weil der kann ja fliegen. Und Superwoman,
ja,
Superwoman kann auch fliegen, ne?
Ja, da muss man auch diese ganzen Airlines nicht bemühen nach Rom und so. Und jetzt mit diesen ganzen Drohnenangriffen an Flughäfen, da wird man ja auch nicht mehr fliegen. Das ist schon gut. Aber guck mal, das Rot passt gut zu deinem Shirt. Was ist mit deinem Shirt los heute?
Das habe ich geerbt von meinem Schwiegervater. Der mochte das nicht mehr. Mhm. Und meine Frau hat gesagt, das steht dir so gut, aber nur im Sommer. Weil wenn du das im Winter anziehst, dann siehst du so käsig aus.
Ah, okay.
Dieses Kardinalsrot, das hat mir so gut gefallen.
Mhm. Also ich halte fest, du trägst die alten Klamotten von deinem Schwiegervater auf. Ich suche mir meine Plünen auf dem Flohmarkt. Wir müssen irgendwie mal Werbung schalten, oder? In diesem Podcast, ich weiß nicht. Irgendwas läuft hier schief.
Stimmt. Also ich kaufe alles, was ich anhabe auf dem Flohmarkt, weil ich wohne in Rom.
Ja, wusste ich.
Genau auf dem größten Flohmarkt Europas. Also wenn ich, das ist immer sonntags, wenn ich am Sonntag aus der Tür gehe, steht da Kilometer und Kilometer und Kilometer. Kannst du da Klamotten, Schuhe, was immer du im Leben brauchst.
Aber auch gute Sachen? Also
ganz tolle.
Ach.
Ich bin aber nicht so gut. Ich will mich ja jetzt nicht mit fremden Federn schmücken. In Wirklichkeit kauft all diese Sachen meine Frau.
Ach so, ja.
Und die ist großartig, weil das Programm ist immer das Gleiche. Auf diesen Tischen liegen zum Teil wirklich super Sachen. Also Kaschmir-Pullover, völlig neu, die im Geschäft 500 € kosten, von irgendeiner Nobelmarke. Und wenn du lange genug wühlst, dann kannst du also da echte Schätze finden. Also ich weiß, dass manchmal quetschen mich meine Kolleginnen im Winter an und sagen, wie kannst du dir einen so teuren Kaschmir-Pulli kaufen, leisten? Und die teuersten Sachen, die es auf dem Flohmarkt gibt, die kosten alle um die 20 €.
Ich möchte mit deiner Frau über diesen Flohmarkt gehen.
Ja, dann
kann man
das
da auch so, kann man da auch so Kirchendevotionalien, so was ihr da alles immer in euren ganzen Shops da habt, gibt es das da auch?
Da gibt es alles. Und ich habe da mal, also da war ich ganz stolz drauf, ich habe ein Poster gekauft, das erinnert an das heilige Jahr des Jahres 1925. Das fand ich ganz toll. Das fand meine Frau aber so hässlich, dass ich das nicht aufhängen durfte. Das liegt jetzt in einer Schublade, aber egal. Also worauf ich ganz, ganz, ganz stolz bin, ist, ich habe im Winter, du weißt ja, mir ist immer kalt und ich mag es gerne sehr, sehr warm. Wir haben gerade 40 Grad. Das ist ganz toll. Da fühle ich mich super, wie eine Eidechse. Aber im Winter ist mir immer kalt. Und ich wollte eine ganz tolle Winterjacke. Und dann habe ich gesehen, am Flughafen, es gibt also wahnsinnig teure Winterjacken. Also irre teuer.
Weiß, nach oben sind die Grenzen offen. Ja.
Genau, 1500. Also ich hätte mir nie in meinem Leben so eine Winterjacke gekauft. Und dann hat meine Frau auf dem Flohmarkt genau so eine Winterjacke entdeckt.
In deiner Größe?
In meiner Größe. Und die hat sie dann auch gleich gekauft. Also das hat keine 100 € gekostet, also deutlich unter 100. Mhm. Und immer wenn ich jetzt durch den Flughafen gehe, mache ich mir den Spaß, ich gehe in dieses Geschäft. Dann sagen die immer, ach, das ist ja eine tolle Jacke, wo haben Sie die denn her? Und dann sage ich immer, die habe ich für 65 € auf dem Flohmarkt gekauft. Und dann sind die immer, das finden die immer ganz toll und sagen, ach, guck mal, naja, eigentlich finden sie es, glaube ich, nicht toll.
Ja, aber kann man da nicht auch so Sachen, so, es gibt doch immer diese Sendung, wo so Leute irgendwie so ein altes Bild auf dem Flohmarkt kaufen, dann ist es auf einmal eine Million wert und so. Hätten wir da auch Chancen?
Ja, also ich kenne jemanden, ein leider schon verstorbener Freund von mir, der hat wirklich mal eine Skizze von Modigliani, dem super berühmten, auf diesem Flohmarkt gefunden.
Nein.
Und sie dann später für ein echtes Vermögen verkauft. Also das gibt es. Aber ich glaube heute, ich weiß nicht, also ich sehe da manchmal Sachen und bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mir da neulich einen kleinen Faun gekauft zu meinem Geburtstag. Also du kennst ja Pompeji, verschüttete Stadt,
ja,
weißt du.
Ja, war sogar schon mal da. Ja.
Siehst du, warst schon mal da. Und in einem der Gärten gibt es eine der schönsten Skulpturen. Das ist eine Bronzeskulptur, das ist ein kleiner Faun. Also das ist so ein Typ, der hat der Unterschied zu einem Mann ist, der hat also wie ein Pferd einen Schweif an seinem Hintern und der hält so die Hände so schön hoch und den habe ich mir gekauft. Den fand ich ganz toll.
Okay.
Aber jetzt müssen wir endlich mal wieder zu unserem Job kommen.
Genau, also wir reden ja hier eigentlich nicht über Klamotten und Flohmärkte, sondern über den Vatikan.
Ja, und da
gibt es ja auch
Neues.
So einiges rum. Ja, es gibt was Neues. Es gibt bestimmt was Neues. Was gibt's Neues?
Wir sind da schon relativ im Thema, weil der Vatikan hat ja viele tolle Sachen. Also Michelangelo, Leonardo da Vinci, gibt's alles. Aber es gibt eine ganz neue Entwicklung. Der Münchner Kardinal Reinhard Marx ist in seinem Amt bestätigt worden, Chef des Kontrollrats, was das Geld angeht, im Vatikan. Da gibt es 15 Mitglieder und zwei sind Deutsche. Eine deutsche Dame, Charlotte Kreuter-Kirchhoff, und Kardinal Reinhard Marx. Die müssen sich also mit dem Problem herumschlagen, dass dem Papst schlaflose Nächte bereitet, und das sind seine hohen Schulden.
Okay, also das ist jetzt so eine Art Wirtschaftsministerium, sage ich jetzt mal in meinen Worten. Und da sitzen jetzt zwei Deutsche drin.
Neu daran ist, dass die in ihrem Amt bestätigt worden sind. Das klingt jetzt so ein bisschen wenig interessant, also dass diese beiden Deutschen an der Spitze sind. Aber das zeigt zwei ganz wichtige Sachen. Der Vatikan und der arme Papst müssen sich jetzt langsam mal um die Schulden kümmern und setzen da auf Deutschland.
Okay, ja, das ist schon mal sehr mutig, möchte ich mal sagen. Ich versuche ja immer noch zu verstehen, wie kann denn so ein Vatikan, der sitzt auf diesen Kunstschätzen, hat Immobilien ohne Ende und jault immer rum, dass er kein Geld hat. Ist da nicht irgendwie, also was ist da genau los? Klar, man kann jetzt die Villa, in der man wohnt, nicht verkaufen, aber vielleicht ja doch einiges drumherum. Was ist denn da jetzt los und wie kann denn der Vatikan pleite sein? Ich weiß, wir haben das schon oft besprochen, aber da müssen wir jetzt mal genauer nachfassen.
Ja, also das größte Problem ist eigentlich ganz simpel. Es gibt im Vatikan Angestellte und es gibt viel weniger Angestellte als Menschen, die Rente beziehen. Das heißt, in der Rentenkasse fehlen so, das weiß keiner so genau, weil diese Zahlen nicht wirklich öffentlich sind, aber die Schätzungen liegen bei zwischen 1 bis 2 Milliarden Euro Schulden. Und diese Schulden werden jeden Tag höher, weil immer weniger Leute in die Rentenkasse einzahlen und immer mehr Leute Geld aus der Rentenkasse bekommen.
Ja klar, wie in Deutschland, nur in kleinen.
Genau, und die haben sich auch verrechnet, weil sie nicht geglaubt haben, dass die Menschen so alt werden. Viele von denen leben ja sehr gesund, weiß ja, wie das im Vatikan ist. Da gibt's ja auch, es gibt ja diesen berühmten Satz, ein Kollege von uns beiden, ein Journalist, hat Papst Johannes den 23. Mal gefragt, Heiliger Vater, wie viele Menschen arbeiten eigentlich im Vatikan? Und dann hat er geantwortet, ich glaube etwa die Hälfte.
Ja, das ist einfach eine grandiose Antwort. Ja klar, die haben natürlich ein gechilltes Leben, die haben jemanden, der immer schön kocht und so, müssen sich nicht groß selbst kümmern. Es gibt ja auch spannende Untersuchungen darüber, dass Männer, die in Klöstern sind, auch deutlich älter werden als Männer, die da draußen unterwegs sind, weil die einfach nicht so eine Risikobereitschaft haben. Das Testosteron schießt da nicht so durch, die müssen sich jetzt nicht die schnellen Autos kaufen und die Klippen runterstürzen und so wegen der Midlife-Crisis, sondern die leben einfach länger. Das ist ja total interessant, ja. Aber blöd für den Vatikan.
Ja, also gut, ich kenne ja auch viele Kirchenmänner und bei einigen von denen, gut, die haben sowas Gelasseneres, das stimmt schon, aber die haben auch so ganz viele Sachen einfach nicht. Also die ruft nicht dein Sohn an und sagt, mir haben sie das Fahrrad geklaut, meine Freundin hat mich verlassen, ich bin rausgeflogen aus meinem Job, deine Frau ruft dich an und sagt, du bist bescheuert, da wollte ich schon immer mal sagen.
Du hast weniger Stressfaktoren, möchtest du
ja
sagen.
Also jede Menge Sachen passieren da einfach nie. Also so dann
die gut, könnte so einen Papst anrufen und sagen, wer bist du denn eigentlich hier? Mach doch mal was.
Aber ja, aber die sind ja zur Brüderlichkeit verpflichtet. Also die können jetzt ja, weißt du, ich weiß, dass Johannes Paul II. Soll zweimal in seiner ganzen Amtszeit jemanden richtig zur Sau gemacht haben, weil er gebrüllt hat, hat danach sich aber immer gleich entschuldigt. Also das ist in diesen Kirchenkreisen jetzt auch nicht so üblich, dass du also zu jemandem, das läuft, ich fürchte von vielen Fällen, die ich kenne, das läuft eher so ein bisschen hintenrum. Aber also mit großer Brüllerei und so passiert da relativ wenig. Aber wie gesagt, das Leben ist also ein bisschen stressfrei. Die Leute werden alt, die Leute verdienen alle ganz gut. Es gibt niemanden, der es bezahlt. Deswegen hat der Papst ein Problem.
Kann auch das Rentenalter höher setzen noch. Die sollen doch einfach länger arbeiten.
Ja, das ist aber mittlerweile, auch das würde nicht mehr wirklich viel helfen. Also das Problem ist schon sehr alt. Das gab es schon in der Amtszeit von Papst Benedikt dem 16., dem deutschen Papst. Und der hatte den Moneywelt-Skandal am Hals. Und
den Moneywelt-Skandal? Ich kenne nur den Schuh des Moneytoo. Was ist denn der Moneywelt-Skandal?
Also das ist Money Value, also so. Money wie Geld und V-A-L wie Wert. Und damals haben die europäischen Banken gemerkt, im Vatikan wird so viel Schwarzgeld hin und her geschoben. Das Ganze ist so dermaßen illegal, dass sie gedacht haben, jetzt ist Schluss. Und die Reaktion war wirklich äußerst drastisch. Ich habe das selber mitgekriegt. Also es gibt, wenn du Besucher in den Vatikan bringst, Das machen wir beide das nächste Mal auch. Da gibt es eine Sache, das wollen alle gerne sehen. Das ist nicht Michelangelo, das ist nicht der Papst, nicht die schönste Nonne, sondern das, was sie alle gerne sehen wollen, ist der Geldautomat.
Ach ja, genau, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Mhm. Weil der Geldautomat im Vatikan ist auf Latein.
Ja, das finde ich ja so sensationell. Und die Zahlen sind römische Zahlen, hatte ich, glaube ich, schon mal gefragt. Nee, das sind.
Doch, also einige Zahlen sind römische Zahlen. Mhm. Und deswegen gibt es ganz viele Lateinlehrer, die quatschen mich an und sagen, also ich bin mit meiner Schulklasse hier in Rom. Mhm. Und wir würden gerne einfach mal was Lustiges machen, weil also wir haben jetzt also großes Latinum und die Schüler haben ganz viel Latein gelernt. Die können also Vergil und Cicero und was weiß ich. Aber die können das ja so selten anwenden.
Ja, endlich.
Aber jetzt gibt es hier einige Sachen, wo das ganz konkret anwendbar ist und das ist einfach der Geldautomat im Vatikan.
Gut.
Deswegen gab es also immer wieder, ich habe das auch gemacht, gebe ich zu, ganze Horden von Schulklassen, die vor diesen Automaten standen. Das ging den Leuten im Vatikan irgendwann so auf den Keks, dass sie gesagt haben, vorbei, verboten. Also es ist Schluss, abgesehen davon, das hatte eine ganz andere blöde Konsequenz. Die Schüler hoben dann da immer 20, 30 Euro ab. Aber jetzt stell dir mal 80 Schulklassen vor, die alle vor dem Geldautomaten stehen.
Das ist immer alles leer. Aber ich würde ja gleich 5 Euro Gebühren veranschlagen, dann haben sie gleich wieder ein bisschen Geld drin.
Richtig, ich glaube, die haben keine Gebühren genommen. Mhm. Also deswegen haben die Mitarbeiter gesagt, einmal immer, wenn wir zum Geldautomaten gehen wollen, ist der leer, weil die ganzen Schüler da stehen. Deswegen ist das heute verboten. Man darf den auch nicht mehr fotografieren. Also das soll keine Attraktion sein, egal. Diese ganze Geschichte war so hochkriminell, dass die Europäische Bankenaufsicht gesagt hat, wir schalten alle Geldautomaten im Vatikan ab.
Jetzt mal ganz kurz, muss ich jetzt mal eben einhaken. Wie können denn diese ganzen gottesfürchtigen Männer da so kriminell sein? Also das, du wirfst ja wieder mein Weltbild, das ich mir so langsam aufbaue mit diesem Podcast. Das schmeißt du ja mit so einem Satz so wieder komplett durcheinander.
Ja, weil
weil es auch nur Menschen sind. Nee.
Nein, also ich habe das relativ lange recherchiert, viele Jahre lang. Und das Ergebnis ist leider sehr banal. Also statt jetzt, ich kann dir jetzt leider kein großes Geheimnis erzählen, sondern was ich dir erzählen kann, ist, es gibt leider im Vatikan nie oder hat es lange Zeit bis zu diesem Wirtschaftsrat 2014, in dem Kardinal Marx Chef wurde, es hat kein Kontrollgremium gegeben. Das heißt, der Substitut, also einer der stärksten Männer, den es im Vatikan gab, der trifft ganz oft den Papst. Der Papst hat ihm gesagt beim Kaffee trinken, also mein Lieber, wir haben ein Problem, uns fehlen 100 Millionen, 200 Millionen, 300 Millionen. Das ist so, wenn dein Mann beim Kaffee trinken mal zu dir sagt, Heike, wie bezahlen wir den Urlaub? Mhm. Und der hat halt gesagt, wir brauchen jetzt vielleicht eine halbe Milliarde, wie wär's denn damit? Und dann sind diese Kirchenmänner, die von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten, losgezogen und haben ständig irgendwelche Finanzspekulationen gemacht und die gingen immer schief.
Ach so, du meinst, die sind gar nicht böswillig, sondern die hatten einfach überhaupt keine Ahnung.
Die hatten null Ahnung, haben sich aber für Experten gehalten, haben geglaubt, die können alles. Wenn ältere Herren denken, sie können alles, geht das immer schief, das weiß ich ja.
Wollte es gerade sagen, habe mich zurückgehalten. Schön, dass du es sagst, ja.
Genau, das war schon so bei dem ersten großen Bankenskandal in den 70er Jahren. Da war der damalige Bankenchef Paul Kasimir Marcinkus, der hat Geld in Mafia-Geschäfte investiert. Also das ging furchtbar schief. Damals hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen ihn erlassen sogar. Also das ist leider eine Krankheit, die im Vatikan sehr alt ist. Leute, die von Geld keine Ahnung haben, spielen mit Millionen rum. Und weil es böse Menschen auf der Welt gibt, auf die diese Kirchenmänner dann immer reinfallen, ist die Kohle nachher immer weg.
Okay, also hat sich niemand in die eigene Tasche irgendwo hintenrum gewirtschaftet? So kleines Konto hier und da von so einem Kardinal in der Schweiz?
Nee, das war gar nicht das Problem. Sondern das, was bei den Recherchen rauskam, war immer schlichtes, komplettes Unvermögen.
Oh Gott. Also okay.
Absolute Unkenntnis und ein unglaubliches überschätztes Selbstbewusstsein. Also Leute, die es gewohnt sind, wenn sie in ihrer Kardinalsrobe in ein Zimmer kommen, dann fallen alle auf die Knie und sagen, boah, der ist ja so schlau, der weiß so viel, der kann ganz viel, der ist ganz eng im Verbund mit Gott. Mhm. Wenn der jetzt mal 100 Millionen investiert, dann wird das schon richtig sein. Nur der liebe Gott und der Kardinal sind, was die Kohle angeht, also da völlig überquer. Also der liebe Gott hat offenbar gesagt, also wenn ihr da mit der Kohle rumspielt, da habe ich überhaupt nichts mit zu tun.
Ja, der hat sich kaputt gelacht. Hat gesagt, ein bisschen Spielgeld, mal gucken, was die Kleinen damit machen.
Richtig. Na
gut, okay. Und deswegen gibt's den Wirtschaftsrat jetzt, oder wie?
Richtig. Und als diese Moneywell-Geschichte, das war einer der Gründe, darüber reden die Leute ungern, aber es stimmt, einer der Gründe, weshalb der deutsche Papst Benedikt XVI. 16. zurückgetreten ist, war dieser Moneyvelt-Skandal, weil viele gesagt haben, so wie du auch, wie kann die Kirche, die mir vorschreibt, was ich zu tun und zu lassen habe, so kriminell sein, dass sie sogar alle Geldautomaten abschalten? Also noch nicht mal Banken, die als relativ kriminell gelten, haben ein solches Problem gehabt, wie ausgerechnet die Kirchenmänner. Und es lag, glaubst du mir, an schlichtem Unvermögen.
Möchtest mal glauben. Gut. Okay, und jetzt gibt es diesen Wirtschaftsrat und jetzt ist alles wieder gut? Nein, die haben auch keine Ahnung, oder doch?
Franziskus hat dann gesagt, wir müssen irgendwas machen, hat diesen Wirtschaftsrat einberufen und hat auch als Bankenchef den bulligen australischen Kardinal George Pell eingesetzt.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Das war damals eine super Idee, aus einem ganz simplen Grund. Bei diesen ganzen Bankengeschäften gab es eigentlich immer das gleiche Problem. Also irgendjemand im Vatikan, dem hatte der Papst gesagt, meine liebe Eminenz, mein lieber Freund, Herr Bischof, wir brauchen also dringend mal 100 Millionen. Und dann hat er seinen Bruder angerufen oder seinen Cousin und hat gesagt, du kennst doch jemanden in der Bank, gib mir mal einen Tipp, also wie kann man denn ganz schnell Geld vermehren? Und dann sind die immer an Leute geraten, die gesagt haben, also mein Onkel, der kennt da jemanden. Oder meine Tante.
Genau, Carsten Maschmeyer.
Ja. Die hat schon mal irgendwas gemacht und so kam das immer. Und dann hat der Papst gesagt, wir brauchen jetzt jemanden, der kennt in Italien keine Sau. Also am besten niemanden. Und George Pell aus Australien, der kannte in Italien wirklich niemanden.
Okay, niemand von der Mafia, hatte keine zu große Verwandtschaft, alles gut.
Genau. Und dann hat George Pell also angefangen, diese Bank aufzuräumen, hat das auch gut gemacht. Und dann ist etwas passiert, was bis heute unaufgeklärt ist, weil er wurde angeklagt eines Kindesmissbrauchs. Ja. Kam aufgrund dieser Anklage in Australien ins Gefängnis, hat also im Gefängnis gesessen. Und es stellte sich bei einem Revisionsprozess heraus, dass es keine belastbaren Anklagen gab. Also er ist freigelassen worden, weil er unschuldig war. Und damals haben sich viele Leute gesagt, wer mag eigentlich Interesse daran gehabt haben, Pell mal ganz schnell aus dem Weg zu räumen?
Natürlich, klar.
Also diesen Verdacht gibt es bis heute, dass damals, um zu verhindern, dass Transparenz in das ganze Bankengeschäft kommt, Pell weggeräumt wurde. Der starb dann später an einer misslungenen Hüftoperation leider, der arme Kerl.
Okay, aber wenn Interesse daran besteht, dass da niemand mal hinter die Kulissen guckt, zeigt das aber ja doch, dass die kriminell sind und nicht, dass die einfach nur doof sind.
Kriminell waren sie auf eine ganz bestimmte Art und Weise, nämlich es hat immer schwarze Kassen gegeben. Wusste im Vatikan jeder, der das bestreitet, hat keine Ahnung. Jeder, der viele Jahre im Vatikan war, wie ich, weiß, dass es schwarze Kassen gegeben hat. Das war jetzt auch nicht so schwierig rauszukriegen. Also man denkt immer so, oh, geheime Kassen, das kann ja keiner rausfinden, totaler Blödsinn. Geheime Kassen kriegt ja jeder sofort raus, weil die auch so doof waren, das Geld rauszuhauen. Also es gab große Feste. Also jetzt nicht so, ich meine, du machst bestimmt auch große Feste, lädst du deine Nachbarn, Freunde ein im Garten. Dann grillt ihr.
Ehrlich gesagt, ich lasse mich lieber einladen, mir ist das immer viel zu anstrengend.
Gut, okay. Ja. Die haben also, wenn sie bei jemandem eingeladen haben, gleich ein Sinfonieorchester eingeladen. Ja. Dann kam gleich ein Sternekoch, dann wurden da gleich 600 Kellner angestellt. Und immer wenn du zu so einem Fest gegangen bist, hast du natürlich hinter der Hand zu irgendeinem Bischof gesagt, sagen Sie mal, ich bin jetzt ein junger Reporter, ich bin jetzt hier zum ersten Mal auf so einer Fete. Wer zahlt eigentlich den Spaß? Und dann sagt die alle das Gleiche, sagt die Junge, reg dich ab, es gibt in jedem dieser einzelnen Dikasterien, in jedem dieser Ministerien schwarze Kassen, kein Schwein kontrolliert das. Wie die ihre Kohle ausgeben, ist auch allen egal, also stell keine Fragen, das ist so. Geh einfach hin, iss, trink, vergnüg dich und frag nicht, wer es zahlt.
Also mein Mitleid hält sich ja wirklich in Grenzen, ne, mit der Finanzkrise da des Vatikan. Also muss ich da jetzt ehrlich mal sagen.
Siehst du, und jetzt ist der gute Franziskus, hat also diesen Rat eingesetzt und dann ist er gestorben, hat aber diese großen Schulden hinterlassen und jetzt sitzt Leo der 14. vor diesem Problem und er hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten, es zu lösen. Lösung Nummer eins, amerikanische Spender.
Also das Geld muss wieder von außen kommen, es kann nicht von innen kommen. Man könnte auch sagen, hier, wir stoßen mal so und so viel Immobilien ab, die Leute arbeiten mal ein bisschen länger, kriegen weniger Rente. Es müssen da nicht immer die Kardinäle in diesen riesigen Wohnungen sitzen und so. Also könnte man nicht erstmal intern anfangen, anstatt den Leuten da draußen wieder das Geld aus der Tasche zu ziehen?
Das Problem ist, intern ist der Spielraum sehr begrenzt, weil viele Leute rausschmeißen kann er nicht mehr. Es hat schon eine ganz starke Reduzierung des Personals gegeben. Die größten Finanzposten, die viel Geld gekostet haben, zum Beispiel Radio Vatikan oder Vatikan News, wie das jetzt heißt, die kann man schlecht einstellen. Da gibt es aber, und das ist das Problem, die grundsätzliche Frage, ob die eigentlich Werbung schalten sollen, tun sie bisher nicht. Deswegen nehmen sie auch nichts ein oder nur sehr wenig. Also es gibt jede Menge Posten bei den Immobilien. Die haben, wie du weißt, in Rom 300.000, 400.000 Immobilien. Die sind aber zum größten Teil genutzt von Klöstern, Kirchen, Altenheimen, irgendwelchen kirchlichen Einrichtungen. Die kannst du nicht alle vor die Tür setzen und die zahlen auch alle keine Miete.
Ja, okay. Und die Miete jetzt, aber die ganzen Kardinäle, die irgendwo in den großen Wohnungen sitzen, zahlen ja irgendwie auch so gut wie nix, ne?
Die zahlen auch ganz wenig, aber da die nur ungefähr 3.000 Euro verdienen, kannst du denen auch nicht viel Geld aus der Tasche ziehen. Also selbst wenn die jetzt alle mal 1.000 Euro Miete zahlen würden, kommst du dabei 2 Milliarden Schulden auch nicht wirklich weiter.
Nee, und die ganze Verwaltung mal zu verschlanken, das ist doch immer so das Problem in Deutschland auch.
Die verwalten, das ist schon relativ schlank geworden. Also da ist auch nicht mehr so ein großer Spielraum drin. Toll wären viele Spenden. Und er hat jetzt ja angefangen, und das ist wirklich, hat dem Vatikan vielen übel aufgestoßen, einige Immobilien zu verkaufen, die ja uns allen sehr am Herzen gelegen haben. Und was er jetzt verkaufen will, also beziehungsweise verpachten will, um ein Hotel da reinzulassen, ist das schickste Priesterheim, das es in Rom gab, in der Via della Scrofa.
Aha, okay. Da kommt jetzt ein Luxushotel rein und da wohnen wir demnächst und dann hat der Vatikan Geld. Dann haben wir noch was Gutes getan.
Ja, ich weiß nicht, ob du dir das dann wirst leisten können. Also kann schon sein. Also die Adresse Via della Scrofa, also es gibt mehrere Priesterwohnheime in der Nähe vom Vatikan. Ein ganz bekanntes, das ist wirklich direkt neben der Via della Concellazione. Das ist an Traurigkeit echt kaum zu überbieten. Es ist schon von außen so traurig, weil es ein relativ modernes Gebäude ist. Dann hat das so dunkle Fenster, dann kommst du da rein, dann sitzt da schon so ein Wachhund, der irgendwie schlecht gelaunt ist und jede Menge Priester sieht. Die Aufenthaltsräume sind so freudlos, dass du denkst, nee, also länger als 2 Minuten muss ich hier auch nicht drin bleiben.
Jugendherberge 80er Jahre, so klingt das jetzt für mich, nur noch mit Priestern versehen. Nee, das ist wirklich nicht gut.
Ja, genau, so ungefähr. Die Zimmer sind auch ungefähr so, dass du denkst, also wenn ich eine Einladung bekam, weil ein Priester gesagt hat, lass uns doch mal treffen, habe ich gesagt, aber gerne, ich gebe auch einen aus, wir gehen irgendwo in die Pizzeria. Und dann hat er gesagt, nee, wir können uns ja auch hier auf ein Glas Wasser im Aufenthaltsraum treffen.
Eine Brühe aus dem Automaten.
Genau, dann habe ich gesagt, nein, in dieses Haus, in der Via della Traspontina will ich nicht. Also bitte nicht. Ich kriege also selbst an Tagen, an denen du wirklich gute Laune hast, wenn du in das Priesterheim in der Via della Traspontina gehst, dann vergeht dir der Rest deiner guten Laune 100%.
Oh, wie schrecklich.
Also es ist wirklich traurig. Aber, das schicke Priesterheim in der Via della Scrofa, in diesem wunderschönen Palast, das war eine ganz andere Geschichte. Mhm. Also wenn du dahin eingeladen wurdest, wusstest du immer 2 Dinge. Wer auch immer dich in die Via della Scrofa einlud, hatte es vermeiden können, in die Via della Traspontina zu müssen.
Stimmt, da lief irgendwas, irgendwelche Beziehungen, knickknack, ja.
Genau, zweitens, bei Ordensmännern war das noch spannender, weil wenn der Ordensmann nach Rom kommt, muss er ja eigentlich in sein Ordenshaus. Mhm. Diese Ordenshäuser sind aber auch nicht unbedingt so ein Quell reiner Freude. Also ich weiß auch nicht, ob du da deinen Spaß hättest, wahrscheinlich nicht. Deswegen sagen die, nee, in mein Kloster keine Lust. Ich gehe in das coole Priesterheim in der Via della Scrofa. Ganz tolle Adresse, mitten in der Stadt. Wenn du da ein Hotelzimmer haben willst, also ich glaube unter 400, 500 Euro die Nacht geht da gar nichts. Das ist wirklich schön und ich habe mich immer gefreut, wenn jemand gesagt hat, du, ich komme nach Rom, aber ich wohne nicht in meinem Orden, Gott sei Dank. Ja, das mit den Orden wurde auch im Laufe der Jahre immer so traurig, weil wenn du da hinkamst, also nehmen wir mal an, ein Mönch ruft dich an und sagt, ich bin jetzt in Rom, was machst denn du? Die haben ja auch immer Zeit. Ich habe dann gesagt, also ich muss gerade meinen Sohn in die Schule bringen. Der hat wieder seine Schularbeiten nicht gemacht. Ich komme mal gleich. Und dann hat er gesagt, komm doch zu mir ins Kloster. dann war das am Anfang meiner Jahre noch so okay. Also kamst du zur Klosterpforte, dann hast du dich angemeldet, dann sagt er, ja, der Mönch so und so, der wartet schon im Wartezimmer. Dann kamst du ins Wartezimmer. Das war immer ziemlich traurig. Da lag immer dieses riesige Buch, Annuario Pontificio heißt das. Mhm. Ganz, ganz dicker Schinken. Da sind alle Namen aller Leute im Vatikan drin. Alles, was mit der katholischen Kirche zu tun hat. Ganz tolles Ding zum Nachschlagen. Mhm. Das lag aber ziemlich abgegriffen auf dem Tisch. Und da saß dann dein Kumpel und dann hat man dann Kaffee getrunken aus dem Automaten und sich ein bisschen unterhalten. Aber im Laufe der Jahre wurde das immer schlimmer, weil in diesen Klöstern, da wo früher die Professoren saßen oder du dich unterhalten konntest, wurden immer mehr Krankenzimmer eingerichtet. Das waren einfach ältere Herren, die noch nicht ins Pflegeheim mussten, aber schon so alt waren, dass man dachte, also...
Okay, das hatte dann einfach so Krankenhaus-Seniorenstift-Vibes, so.
Genau! Also statt jetzt zu einem lustigen Treffen zu gehen, kamst du in das Pflege-Altenheim, wo Leute schlecht gelaunt...
So ist das Leben, Andreas, so ist das Leben. Da musst du das schon auch mal wegatmen.
Über den Flur schlurften, aber wie gesagt, in der Via della Scrofa war das nicht so. Da waren lustige Leute, die was zu sagen hatten.
Und jetzt hat also der Papst das Ding verscherbelt und alle sind sauer, weil sie da ja immer so gern hin wollten.
Richtig.
Verstehe ich.
Ich habe also schon den einen oder anderen Anruf gekriegt von Leuten, die gesagt haben, sag mal, stimmt das? Via della Scrofa wird in ein Hotel umgewandelt. Habe ich gesagt, ja, leider, stimmt. Also da ist Schluss mit Party. Ich habe da so manchen guten Wein getrunken in diesen hübschen Räumen der Via della Scrofa. Und auch ich verabschiede mich jetzt davon. Tschüss, Via della Scrofa. Da werde ich vermutlich...
Aber das Ding wird ja jetzt die Finanzkrise nicht lösen. Wo wollten wir denn jetzt eigentlich hin? Also wir haben jetzt drüber gesprochen, dass Herr Marx, der bestätigt wurde, und Frau Kräuter-Kirchhoff, hieß sie so, auch.
Genau.
Und jetzt müssen die irgendwie weiterhin das Finanzproblem lösen, das ich immer noch nicht so ganz verstehe, weil man könnte ja auch so ein paar Kunstschätze so, natürlich will man die nicht verscherbeln, aber wenn es halt so schlimm ist, dann bevor man allen Leuten wieder das Geld aus der Tasche zieht und auf die Deutschen und die Amerikaner setzt, könnte man ja nochmal gucken, was man so im Schrank hat.
Ja, aber da wäre ich jetzt auch also deutlich gegen. Also das, also der,
ja, wenn der Vatikan,
wenn der Vatikan jetzt ein Caravaggio verkaufen würde, also ich gehe ja gerne, ich möchte ja, und ich möchte auch, dass das so bleibt, dass ich 20 Euro Eintritt bezahle und dann in ein Museum komme, das einen Schätzwert von 200 Billionen hat. Also das, ich möchte nicht, dass die Sixtinische Kapelle verkauft wird. Also das
möchte ich auch nicht. Nee, aber ich meine, was da so rumhängt, ich habe es ja gesehen, wenn da die Hälfte hängen würde, mir persönlich würde das auch reichen.
Nee, das möchte ich nicht. Also ich möchte auf keinen Paolo Veronese und Leonardo da Vinci verzichten. Aber wie gesagt, es gibt ja Hoffnung. Die eine Hoffnung ist, sind die Amerikaner. Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Grund ist, warum überhaupt gewählt worden ist. Ich glaube, dass es während des Konklaves eine Menge Leute gegeben hat, die gesagt haben, wenn jemand aus den Amerikanern das Geld aus der Tasche ziehen kann, dann ein amerikanischer Papst, das geht jetzt.
Aber der ist doch von Gott bestimmt, hast du mir doch erklärt. Den haben sie doch nicht nach Geldgründen, aus Geldgründen gewählt. Damit zerstörst du ja wieder alle meine Illusionen.
Ja, aber der ein oder andere kann ja, wird das ja gedacht haben. Der Heilige Geist kann ja nichts dafür, dass die Leute...
Der Heilige Geist hat diesen Gedanken da denen so eingepflanzt, meinst du?
Nein, ich glaube, der Heilige Geist wird die ganze Zeit gedacht haben, hört mal auf, immer nur an eure Kassen zu denken. Mhm. Aber manchmal setzt sich der Heilige Geist einfach auch nicht durch.
Aber der ist doch stärker. Wer hat die denn alle erfunden? Das war doch er.
Ja, stimmt ja. Aber ich glaube, dass manchmal hören die dem Heiligen Geist einfach nicht zu. Die sagen, Heiliger Geist, Klappe, wir denken jetzt an unsere Kasse.
Die quatschen zu viel untereinander, meinst du? Na gut. Naja, was sollen wir dazu sagen?
Auf jeden Fall sind die Amerikaner mit diesem amerikanischen Papst jetzt auch nicht so wahnsinnig zufrieden, weil der ja so viel Interesse in Lateinamerika hat, weil er so viel Interesse für die Armen hat, weil er nicht wirklich bereit ist, auch... starke Einschnitte zu machen. Und deswegen gibt es zwar Spenden, aber die sind jetzt auch nicht so reichlich. Toll wäre, wenn die deutsche katholische Kirche, da fließen ja die Kirchensteuern noch relativ reichlich, immerhin weiter so schön viel Geld spenden würde. Wobei die jetzt abgerutscht sind durch den Rückgang der Einnahmen der Kirchensteuern, ist mittlerweile Südkorea der wichtigste Spender, was die katholische Kirche angeht.
Ich meine, das ist aber ja auch kein Wunder, wenn die Kirche sich jetzt nach wie vor nicht so bewegt, wie die westliche Welt denkt, und dann gleichzeitig zu erwarten, dass die Deutschen weiter fleißig zahlen, dass auch die Frauen in der katholischen Kirche weiter, also die Katholikinnen, tüchtig zahlen für eine Institution, die Frauen immer noch nicht die gleichen Rechte gibt. Also ich kann das total verstehen. Und du hast ja selber mal gesagt, Afrika und Asien sind die neuen Kontinente, wo halt immer mehr Katholiken sind. Die haben nur leider nicht genug Geld. Also im Prinzip, das Problem ist, Inhaltlich will der Papst die anderen Länder, weil da kommen die ganzen Schäfchen her, aber kohlemäßig braucht er Deutschland und Amerika.
Richtig.
Das ist ja ganz schön unpraktisch auch, dass er das, dass er nicht ein Land findet, das beides vereint. Geld
Stimmt.
und die seine uralte Weltanschauung. Tja, und nu?
Ja, jetzt hat er, glaube ich, einen Schritt getan in die richtige Richtung, weil er war ja in Assisi.
Ach, er war ja in Assisi, genau, beim Franzl.
Und der ist ja ein ganz armer Mann gewesen.
Mhm, aber der fand doch die katholische Kirche auch so ein bisschen kritisch, ne? Also ich habe ja gestern, genau, ich wusste gestern, wir sprechen heute über Franz von Assisi. Dann habe ich gestern Abend, als ich irgendwie so Richtung Bett mich aufmachen wollte, habe ich gedacht, jetzt höre ich mir noch mal einen Podcast an über Franz von Assisi, damit ich nicht so völlig bescheuert hier sitze, sondern ein bisschen was, wenigstens so ein leichtes Grundwissen habe. Und dann habe ich mit meiner Tochter zusammen angefangen, Podcasts zu hören über Franz von Assisi. Die waren alle so langweilig. Also tut mir leid. Ich habe nur gedacht, jetzt weiß ich, warum du den Leuten erzählst, was da in der Kirche los ist. Weil das ist, finde ich, halt interessant. Meine Tochter meinte nur, so stelle ich mir Religionsunterricht vor. So langweilig. Und wir haben das immer ausgemacht. Deswegen musst du jetzt, weil ich weiß immer noch nicht viel, du musst jetzt auf deine Art mir den Franz erklären.
Also der Franz. Also was ich dir erstmal sagen möchte, ist, also der Papst war in Assisi.
Ja.
Und der Papst hat etwas getan, das fand ich sehr, sehr interessant. Also erstmal ein Satz zu Assisi.
Mhm.
Assisi im Sommer
heiß.
Meiden.
Heiß.
Nee, heiß, heiß macht mir überhaupt nichts.
Ja, dir nicht, ist, aber mir. Guck mich an. Touristen.
Touristen. Es ist so voll und es ist so bar. Und ich liebe Assisi im Winter. Aus einem ganz schlichten Grund. Du kannst, die Stadt ist so gut erhalten. Der Herr im Himmel hat uns ja Gott sei Dank vor schweren Schäden im Zweiten Weltkrieg hier in Italien bewahrt. Mhm. Assisi ist, wenn du im Winter, kannst dich dick einpacken, kennst du bestimmt aus Norddeutschland, du hast bestimmt eine dicke Winterjacke, Schal.
Dick einpacken kann ich super. Du kaufst ja deine auf dem Flohmarkt, weiß ich jetzt, aber ich habe auch eine Winterjacke, ganz normal im Geschäft. Ja,
genau, Winterjacke, Schuhe, Handschuhe. Und wenn du dann abends im Dunkeln durch Assisi läufst, durch diese engen Gassen, dann hast du echt diesen Eindruck, du kannst dich in diese Zeit von Franziskus zurückversetzen, weil das alles noch so echt ist, so diese Mauern, diese Gebäude, diese niedrigen Fenster, diese Gebäude, das ist so magisch. Also ich liebe das. Also ich kann mich an, ich belohne mich dann auch nachher immer nach dem Spaziergang mit einem sehr guten Essen, in einer sehr guten Trattoria, die ich in Assisi kenne, gebe ich zu. Aber ich finde diese Magie von diesem Ort, die ist einfach toll. Also das ist wirklich wunderschön, da durchzulaufen. Und du kommst dann natürlich irgendwann zur großen Kirche des heiligen Franz. Und diese Kirche ist deswegen so besonders, weil sie steht über einer anderen Kirche.
Oh.
Der heilige Franz hat ja also eine ganz interessante Lebensgeschichte. Der heißt Franz, weil sein Vater mit den Franzosen so viele Geschäfte gemacht hat.
Ah, der war Tuchhändler, das habe ich noch gelernt.
Hm? Genau, der war Tuchhändler und hatte ganz viel mit den Franzosen zu tun. Und das war auch eine super Geschäfte, alles ging gut. Und dann hat er gedacht, mein Sohn, den gebe ich jetzt mal den Namen Franziskus. Das ist also der Franzose sozusagen in unserer Familie, weil ich so gut mit den Franzosen zurechtkomme. Und das hat alles gut geklappt. Also Franziskus geht's gut, hat viel Kohle, wird Ritter, kämpft an irgendwelchen, kämpft auch so ein bisschen mit. Und dann kommt aber die Bekehrung.
Mhm.
Und Franziskus, das finde ich ganz toll, was habe ich auch schon mal in meinem Leben erlebt. Franziskus sieht also eine Ruine von einer Kirche und Gott sagt, pass mal auf, bau die wieder auf.
Das hast du auch schon erlebt, hat Gott das zu dir auch schon gesagt. Sollst du auch eine Kirche bauen? Muss
Nein.
ich was wissen? Okay.
Nein, aber ich habe was den heiligen Franziskus angeht, zwei Sachen erlebt. Kann ich dir gleich, weiß, dass du da scharf draus bist, das zu hören, das erzähle ich dir jetzt auch. Nummer eins ist, mein Freund in der Nähe von Monte Monaco in Mittelitalien ist ein alter Mönch gewesen. Der ist durchs Gebirge gelaufen als junger Mönch. Sehr arm, das war noch in den 50er Jahren. Das war als Kind, hat er seine Schuhe nie anziehen wollen, um die zu schonen. Also der ging immer barfuß, läuft durchs Gebirge und sieht eine Ruine und hört diese Stimme Gottes und sagt, bau die wieder auf. Und dieser Piero Lavini hat diese Kirche wirklich wieder aufgebaut. Und da war ich hin, bin zu ihm hingefahren, habe ihn besucht, habe mit ihm mir das alles angeguckt und so. Also ich habe in meinem Leben auch mal einen Mönch kennengelernt, der gesagt hat, Gott hat mir... Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Wunder, den Stigmata.
Stigmata. Stigmata sind diese Wunden, die man dann irgendwo hat, so wie Jesus die hatte.
Genau.
Ja, siehst du, das finde ich ja ganz gruselig. Ja, also das müssen wir mal eben aufdröseln.
Also der heilige Franz erlebt also mehrere Wunder. Das erste Wunder ist, Gott sagt, baust du bitte meine Kapelle wieder auf. Und später in seinem Leben erlebt er das zweite Wunder, nämlich die Stigmata. Und die Stigmata sind die Wunden, die Christus während der Kreuzigung erlitten hat, also an den Händen, Hand, an den Füßen und in der Seite. Und dann gibt's noch sozusagen das Superstigmata, einen obendrauf, das ist die Dornenkrone, dann blutet auch dein Kopf.
Ach, das klingt alles nicht gesund.
Klingt nicht gesund. Und ich habe vor, das ist jetzt 25 Jahre, glaube ich, her ungefähr, nee, ein bisschen weniger, 20 Jahre, den damaligen Sprecher des Vatikans im Pressesaal getroffen, ganz normal, zum Frühstück. Mhm. Wir haben gesagt, na, wie geht's dir? Er sagt zu mir, na, wie geht's dir? Ich pack meinen Computer aus, hol mir einen von diesen wirklich schlechten Kaffees, die es im Pressesaal des Vatikans gibt. Und dann sagt er zu mir, na ja, wir haben ja ein Problem heute. Dann habe ich gesagt, was passiert? Ist der Papst gestolpert? Hat er Schnupfen? Ja. Fühlt er sich nicht gut? Hat er sich verliebt? Was ist passiert? Und dann sagt er, nee, wir haben Stigmata. Und dann dachte ich, das ist natürlich Mist.
Andere haben Masern oder einen Schnupfen, andere wiederum haben Stigmata.
Genau.
Wer hatte denn das Stigmata?
Der Gute hieß Elio Castaldo. Also ja, weißt du was?
Ganz kurz, können wir mal kurz zu Franziskus zurück? Weil ich habe ja so ein bisschen, habe ich mich hier eingehört. Der hat also irgendwann in seinem ganzen Wahnsinnsglauben und überhaupt und so, auf einmal kamen diese Stigmata. Aber das wurde doch damals auch schon ein bisschen angezweifelt, habe ich doch gelesen.
Richtig.
Also sowohl Papst Gregor, nee, wer war das? Und auch Martin Luther hat gesagt, alles Käse.
Richtig. Das ist das größte Problem bei Stigmata. Mhm. Also der heilige Franz ist sozusagen der erste wirklich berühmte stigmatisiert. Es gibt vorher schon ein paar andere, aber das ist der berühmteste. Der betet also in einer Einsiedelei in Laverna. Ganz toller Ort. Empfehle ich absolut jedem, da mal hinzufahren. Mhm. Wirklich absolute Einsiedelei. Ganz toll.
Gibt es irgendeinen Ort in Italien, der nicht schön ist? Muss ich an dieser Stelle? Ach so, gut, okay. Weil das klingt immer so. Ja, gut. Aber zurück, wir wollen nicht ablenken. Die machen wir eine andere Folge von. Alle Orte, zu denen sie nicht reisen.
Die 10 hässlichen Orte in Italien gerne. Also wie gesagt, Laverna Stigmata. Ist toll. Stigmata. Der heilige Franz betet und sieht einen Seraphen. Ein Seraph ist ein Engel mit 6 Flügeln.
Oh, eine Engel-Genmutation.
Nein, der ist nicht mutiert. Der hat einfach so viele Engel. Also es gibt, der hat so viele Flügel. Genau. Flügel. Es gibt also Engel mit 2 Flügeln, 4 Flügeln, 6 Flügel. Der hat 6.
Okay.
Und der Engel erscheint ihm also. Es gibt da so ein bisschen widersprüchliche Berichte. Und bei einem erscheint ihm nur der Engel. In den anderen Berichten ist auch der Engel schon gekreuzigt, wie auch immer. Und dem heiligen Franz erscheinen dann Stigmata an den Händen und an den Füßen.
Okay, aber warum denn eigentlich? Also soll das eigentlich immer so ein Beweis sein dafür, dass man besonders auserwählt ist, Jesus besonders nah? Oder also was soll denn das eigentlich, also was soll denn das bedeuten überhaupt? Also fühlen die sich denn ganz großartig, wenn die das haben? Und wie beweist man, dass die sich das da nicht selbst angetan haben?
Richtig, jetzt kommen wir zurück zu Elio Castaldo.
Ja.
Also wie gesagt, vor 20 Jahren. Mhm. Der gute Freund von mir im Vatikan sagt, wir haben ein Problem, wir haben Stigmata. Mhm. Und das verstehen die meisten Menschen nicht. Die meisten Menschen denken, die katholische Kirche freut sich über Wunder. Find sie toll.
Ja, dachte ich auch immer.
Siehst du, Heike, das ist lustig.
Wenn es wenigstens eins ist, dass gerade so ein Kram passt natürlich.
Genau.
Und nachgewiesen werden kann. Ja.
Genau. Aber das ist ein riesen Irrtum.
Aha.
Der Vatikan hasst Wunder.
Oh Gott, haben wir schon den Titel für die Folge. Der Vatikan hasst Wunder.
Es gibt kaum etwas, was die so sehr hassen wie Wunder. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, dieser Pressechef-Freund von mir, der sagte, ein Mist, der hat Stigmata. Was machen wir jetzt? Da muss jetzt eine Untersuchung hingeschickt werden. Und das wird alles kompliziert. Und
das kostet ja auch wieder Geld, natürlich.
Ja, das Geld ist das geringste Problem. Okay. Das Problem ist was ganz anderes. Also Stigmata. Damals war das also so. Jetzt stell dir mal vor, du kriegst Stigmata. Es gibt auch Frauen, die Stigmata gekriegt haben. Mhm. Und du kriegst die Stigmata auch nicht irgendwann. Du kriegst die Stigmata in der Regel in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag. Natürlich. Oder gleich am Karfreitag, am Tag der Kreuzigung Christi.
Gut, ich würde zum Hautarzt gehen und sagen, mach das weg. Was ist das?
Also du musst dir das so vorstellen, du liegst jetzt in deinem Bett, neben deinem Mann, es ist Karfreitag, da ist keine Schule, glaube ich, oder?
Nee, das ist definitiv keine Schule.
Keine Schule, deine Kinder schlafen aus, dein Mann steht auf, will dir Frühstück machen.
Kaffee ins Bett bringen, genau.
Und du isst ja Heringssalat morgens.
Naja, also nicht im Bett. Schwarzbrot mit Hering gesagt, im Bett. Na, immer Kaffee ins Bett lasse ich mir. Ich habe morgens immer nicht so einen Hunger, aber morgens einen Kaffee im Bett, da kann man mich sehr
also,
begeistern.
Genau, also dein Mann bringt dir morgens sein Kaffee ins Bett und jetzt sieht er Folgendes. Deine Füße bluten alle beide. Deine Hände bluten alle beide und deine Seite blutet und dein ganzer Kopf blutet. Also es sieht so aus, als hättest du eine Dornenkrone aufgehabt, als seien deine Hände mit einem Nagel durchnagelt worden, deine Füße mit einem Nagel durchnagelt worden und eine Lanze hat in deiner Seite gesteckt.
Ja, das würde er auch sagen, was hast du denn heute Nacht gemacht? Auf welchen Fesselsex-Partys warst du unterwegs? Nein, das würde er natürlich nicht sagen, sondern er würde wahrscheinlich einen Notarzt rufen.
Genau. Ich möchte jetzt nicht, dass du erklärst, was Fesselsex ist.
Nee, das müsste ich dir wahrscheinlich erklären, aber ich möchte das auch nicht.
Gut. Also das sind Stigmata. Und jetzt gibt es also, sind diese Stigmata ein Problem, weil du hast ja schon völlig recht. Ja. Entweder ist das ja ein wirklich wichtiges Zeichen Gottes. Also Gott hat im Himmel gesagt, mein Sohn hat am Karfreitag immer furchtbar gelitten. Und jetzt habe ich einen Typen, der ist total gläubig. Und um dem sozusagen ein Geschenk zu machen und ihm zu sagen, also ich merke, wie gläubig du bist und ich zeige allen anderen auch jetzt was ganz Tolles, nämlich mich gibt es.
Aber ganz ehrlich, dann soll er das doch beim Papst machen. Dann muss er sich doch nicht irgendjemanden da aus, was weiß ich, Südwest-Sizilien suchen, sondern sich auch den Papst nehmen als Stellvertreter. Dann würde ich sagen, okay, ich verstehe den Sinn dahinter, aber so kapiere ich gar nichts.
Also so war es jetzt so, dieser fromme Franziskus, der ist also ganz fromm und macht ganz tolle Sachen, schreibt ganz tolle Gebete, das können wir nachher nochmal drüber reden, der ist ja wirklich ein toller Typ. Super modern im Sinne von, er nennt sich immer, das Wichtigste ist der Botschafter des Friedens. Also er reist ins Heilige Land, tut er wirklich und versucht den Konflikt zwischen Muslimen und Christen aus dem Weg zu räumen. Er ist also ein Botschafter des Friedens, nennt auch mal, bittet Gott und sagt, mach mich zum Botschafter deines Friedens. Er ist ein Schützer der Natur. Er sagt, also mit der Natur können wir nicht machen, was wir wollen. Tiere schützen, er predigt den Tieren und sagt, darf ich die einfach umbringen. Also alles das, was heute vegan ist, was Fridays for Future ist, alles das, was heute Gaza, also Palestine und all so, Leute, das passt alles
und als
super.
Als Belohnung gibt es eine Verwundung.
Als Belohnung gibt es eigentlich eine, sondern fünf.
Ja,
also
toll.
Hand
Dankeschön.
Links, Hand rechts, Fuß links, Fuß rechts, Seite. So.
Da würde ich sagen, nee, will ich gar nicht haben.
Und schon damals sagte der Papst, na ja, ob das man stimmt. Und er musste sich jetzt ja aber irgendwie damit auseinandersetzen, weil die Leute gesagt haben, der gute Franz hat also wirklich diese Stigmata bekommen. Und diese Stigmata, wie gesagt, in meinem modernen Fall bei Elio Castaldo war also genau das gleiche Problem und zum Problem kommen wir jetzt endlich. Das Problem sind ja gar nicht die Stigmata. Der Mann hat Stigmata, ist ja gut und schön. Also du liegst jetzt, haben wir ja schon durchgespielt, du liegst in deinem Bett, dein Mann bringt dir das Frühstück ans Bett, also den Kaffee, keinen Heringssalat.
Nee, noch nicht.
Keinen Heringssalat. Und dann hast du blutende Hände, blutende Füße. Mhm. So, das Problem ist ja gar nicht, dass du blutest. Das Problem ist, dass 2 Minuten später vor deiner Tür in Norddeutschland tausende Leute ankommen, die alle zu dir beten wollen, die alle deine Hand aufgelegt haben wollen. Mann wird riesige Parkplätze einrichten. Busse werden da stehen. Vor eurem Haus werden gigantische Parkplätze, Supermärkte, Andenkenläden entstehen, weil ganz viele Leute...
Bitte erst posthum.
Ganz viele Menschen wollen dann zu jemandem pilgern, der die Stigmata erlangt hat. Und wenn jetzt der Vatikan sagt, naja, vielleicht stimmt das gar nicht, dann sind die alle sauer und sagen, Heike ist doch eine Heilige, die hat die Stigmata, wie kann man daran zweifeln? Und dann gibt's immer eine Untersuchung und dann wird's immer blöd, weil also die Gläubigen sagen, wie kann man an der tollen Heike zweifeln, die ist doch so toll, die wird doch nicht lügen, die hat das ja wirklich alles. Mhm. Und dann gibt's die sagen, nee, die ist ja eine blöde Betrügerin, da muss
die
man
will
also
Aufmerksamkeit und so, genau. Mhm.
Die will, dass die Busse dahin kommen und die ganzen
ja, und die ganzen heiligen Devotionalien erfunden
genau,
werden und
die, richtig,
werden und so.
Genau.
Aber wie untersucht man das denn jetzt? Also ich würde das Ganze ja nur glauben, wenn ich so einem Typen am Karfreitag, wenn ich daneben säße und dann von einer Sekunde auf die andere erscheinen dann diese Wunden aus dem Nichts. Dann würde ich sagen, okay, du hast jetzt einen Punkt. Ansonsten würde ich immer sagen, entweder selbst zugefügt oder meinetwegen auch psychosomatisch. Also ich meine, wenn er sich so reinsteigert in diesen Glauben und diese ganzen Gedanken, es kann ja durchaus sein, dass etwas Körperliches ausgelöst wird nur durch die Gedanken. Also wenn ich jetzt denke, ich habe übermorgen so ein wichtiges Vorstellungsgespräch, möchte keinen Pickel mitten auf der Nase haben, kann es ja passieren, dass ich dann genau da einen Pickel auf der Nase habe, weil ich an nichts anderes denke. Weißt du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst, aber das mit dem Pickel auf der Nase kenne ich auch. Also ich habe manchmal, wenn ich Fernsehauftritte habe, meine Frau sagt immer, wenn ich ins Fernsehen müsste, würde ich ganz sicher einen Tag vorher Pickel bekommen.
Ja, und siehst du die dann vor Karfreitag, dann da bricht alles auf.
Ja, aber die Pickel und die blutenden Hände sind ja nur zwei verschiedene Paar
das
Schuhe.
Das ist richtig, ja. Da muss man schon ganz schön schräg sein. Also, oder also sind die denn auch psychologisch mal untersucht worden, diese Leute?
Im Mittelalter, also Zeit von François d'Assisi, ist das natürlich nicht untersucht worden, weil es noch keine Psychologen gab und weil die Medizin einfach noch nicht weit genug war. Bei den modernen Stigmata, also der modernste, spektakulärste Fall, war der von Pater Pio aus Pietrelcina aus Apulien. Der ist auch heilig gesprochen worden und der hatte sein Leben lang Stigmata. Ist also immer mit verbundenen Händen und verbundenen Füßen rumgelaufen.
Also ununterbrochen oder immer nur rund um Ostern?
Ununterbrochen.
Okay, also immer wieder aufgekratzt, wie wenn man sich so einen Mückenstich aufkratzt, verheilt er ja auch nicht. Ist natürlich, wenn du dir so ein Stigmata immer schön dran rumpulst.
Und deswegen haben jede Menge Ärzte diesen Fall untersucht. Da hat der Vatikan also Leute hingeschickt und hat gesagt, dieser Mann behauptet, er blutet an Händen und an Füßen, genau wie Jesus Christus. Stimmt das überhaupt? Und dann hat man etwas gemacht, was eigentlich ziemlich fies war. Man hat den Mönchen, die Pater Pio in dem Kloster gelebt haben, gesagt, guck doch mal, besorgt er sich zum Beispiel Chemikalien, um die in die Wunden zu reiben? Stochert er da irgendwie mit irgendwas drin rum? Das Ergebnis war, es konnte nie festgestellt werden, ob ein Betrug vorlag oder nicht. Und deswegen ist der gute Stigmatisierte später auch selig und heilig gesprochen worden. Und
Aber ich habe da nochmal eine Frage. Also man hat sich doch diese Kreuzung von Jesus immer irgendwie so vorgestellt, dass er da irgendwie so an den Handgelenken oder wo angenagelt wurde. Aber hat man nicht später festgestellt, dass es anatomisch eigentlich so gar nicht funktioniert, sondern dass der doch eigentlich eher so an den Händen selbst oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber wo sind denn jetzt die Wunden aufgetaucht? Da, wo es anatomisch korrekt gewesen wäre oder da, wo man immer geglaubt hat, dass die da gewesen sein müssen?
Das ist ein sehr guter Punkt. Kluge Frau, gratuliere. Manchmal, genau, ja. Das ist genau das Problem, das sie viele haben, weil die Stigmatisierten haben ihre Blutwunden immer in der Hand. Und die Forschung, was Kreuzigungen bei den Römern angeht, sagen, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Die sind überhaupt nicht durch die Hand genagelt worden, sondern durch den Unterarm. Und noch wahrscheinlicher ist es, dass die gar nicht genagelt wurden, sondern einfach angebunden. Einer der wahrscheinlichsten Gründe dafür ist, dass bei der Kreuzigung von Christus darf ja dieser Tote nicht hängen bleiben, weil am jüdischer Festtag ansteht. Deswegen müssen die Gekreuzigten abgenommen werden. Jesus ist aber noch nicht tot und deswegen stößt ein Soldat ihm eine Lanze in die Seite. Und viele moderne Ärzte sagen, also passt mal auf, der hätte so viel Blut verloren, wenn der so genagelt worden wäre, ja, der kann unmöglich nach sieben Stunden immer noch am Leben gewesen sein. Vermutlich ist der gar nicht angenagelt worden, sondern angebunden oder durch die Unterarme genagelt worden. Und dann stimmt diese ganze Stigmata-Geschichte von hinten und von vorne nicht. Das ist richtig.
Tja, was lernen wir jetzt aus der ganzen Geschichte?
Ja, wir lernen aus der ganzen Geschichte. Also wir haben ein Problem. Der heilige Franz hat also zwei Wunder erlebt. Wunder Nummer eins. Bau die Kirche auf. Wunder Nummer zwei, Stigmata. Gehen wir nochmal zurück zu Wunder Nummer eins. Papst Leo kommt nach Assisi und betritt die Kirche, die große, wunderschöne Kirche der Franziskaner in Assisi. Diese Kirche ist aber eigentlich nur eine Art, ja, wie soll ich sagen, Tupperware. Hast du so doof?
So Dosen, also ich habe nicht die Original-Tupperware, aber ich weiß, was du meinst, so komische Aufbewahrungsboxen. Ja.
Genau, da machst du also Schinken rein oder Käse oder das Abendessen von gestern, ja, Brokkoli. Die Kirche von Assisi ist genau sowas, weil sie steht eigentlich nur, obwohl sie wunderschön ist, wunderschöne Fresken, auf der originalen Kirche. Das ist eine ganz kleine Kirche, ein Kirchlein, eine Kapelle. Ja. Diese Kapelle baut der heilige Franz auf. Und in dieser Kapelle passiert auch ein Wunder. Er hat die Heilkapelle also repariert, ist alles wieder aufgebaut und alles ist gut. Über dieser Kapelle entsteht später diese Riesenkirche von Assisi. Und als der heilige Franz damals diese Kapelle aufbaut, erscheint ihm die Mutter Gottes und ganz viele Engel. Deswegen heißt diese Kirche in Assisi auch Santa Maria degli Angeli, weil da ganz viele Engel immer aufgetaucht sind. Und die Engel und die Mutter Gottes sagen zum heiligen Franz, heiliger Franz, pass mal auf. Du bist ja ein ganz heiliger Mann, das ist auch super, wie du das machst. Also der hat ja, wie du weißt, also alle weltlichen Güter, hat sich von seinem Vater nackig ausgezogen und hat gesagt, ich will gar nichts mehr von dir. Dann war der Vater sauer.
Der hat sich irgendwie ständig nackig ausgezogen, ist mir aufgefallen. So leichte exhibitionistische Tendenzen habe ich da festgestellt. Vor irgendeinem Gericht hat er sich nochmal nackig ausgezogen.
Ja, aber er wollte sich ja nie nackig ausziehen, weil die Leute sich nackig ausziehen, die du kennst. Sondern der hat
ja, ich kenne Leute, aber du kennst auch komische Leute. Ja.
Ja, der hat sich doch nur nackig ausgezogen, weil er sagen wollte, ich will mit diesem ganzen Geld nichts mehr zu tun haben.
Na gut, das lassen wir zu stehen.
Und seine Kumpels sind genauso drauf wie er. Also das heißt, Besitz gibt es nicht. Also die betteln, wo es was zu essen gibt zum Beispiel. Die sind dafür, dass die Natur nicht beschädigt wird. Also Franziskus predigt sogar den Vögeln. Und Franziskus sagt, die Natur ist also ganz wichtig für ihn. Er nennt also die Sonne seine Schwester und den Mond seinen Bruder. Er wendet sich an den Wind und sagt, du bist also diese ganze, all das, was man heute subsumieren würde unter Leuten, die die Natur retten wollen. Also, verstehst du, also Wale retten und was man alles
und
retten.
Klima und Fridays for Future und Grüne und keine Ahnung, so wie es mal ursprünglich gedacht war. Ja.
Richtig, genau das ist Franziskus zu seinen Kumpels. Und dazu kommt dann so eine super radikale Kapitalismuskritik. Also so wirklich so super links, viel, viel linker als die heutigen Linken aus dem schlichten Grund, weil die wollen doch gar keine Staatsknete haben, sondern die sagen, also wir wollen nichts, überhaupt nichts. Also wir leben von das, was wir gerade irgendwie anbauen, finden, was man uns schenkt. Was
so Flohmarkt ist und so.
Ja, also was man so schenkt. Die haben also auch so Säcke an, Klamotten haben die auch nicht. Ich habe mich damals immer gefragt, also was ich daran immer so ein bisschen gruselig finde, ist, haben die sich immer mal die Haare gewaschen oder irgendwie?
Ja gut, wenn die alle so riechen, dann fällt das vielleicht irgendwann nicht mehr so auf. Ja, die sind bestimmt mal in irgendeinem Fluss oder so.
Genau, das gibt auch eine Frauenorganisation, die Heilige Clara, die macht das Gleiche, aber nur mit Frauen. Also die ziehen auch in so ein Haus und die sind auch alle furchtbar arm und sind auch alle für die Natur. Und was ganz toll ist, die engagieren sich alle ganz doll für den Frieden.
Okay, also die ersten Hippies quasi. Wir haben hier die erste Hippie-Kommune, einmal männlich, einmal weiblich.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die Menschen heute noch wissen, was Hippies waren.
Ach, ich glaube schon.
Ja, aber bei den Hippies war es ja so, die hatten ja untereinander durchaus auch Beziehungen.
Ach ja, stimmt, das vergesse ich immer, genau. Ja, ja, klar. Also das geht jetzt bei euch natürlich nicht.
Nee, das ging also nicht. Also die waren zwar ab und zu auch nackig, aber immer schön getrennt.
Ja.
Also Frauen nackig, immer brav waren, nichts passiert. Alles gut. Und was an Franziskus, also was ich total faszinierend finde, ich bin also jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, falle ich vom Stuhl. Der nimmt also tatsächlich teil an einem Kreuzzug ins Heilige Land. Und trifft sich in der Tat mit einem ägyptischen Potentaten, mit dem er sich wirklich über den Frieden unterhält zwischen Muslimen und Christen. Und diese Geschichte galt für Jahrhunderte und Jahrhunderte als schlicht erfunden. Habe ich auch immer gedacht, totaler Blödsinn. Das glaubt doch kein Mensch. Also dieser Typ aus Umbrien soll also wirklich bis nach Palästina gepilgert sein, soll wirklich dort mit einem Sultan geredet haben und wirklich Frieden vorgeschlagen haben zwischen Christen und Muslimen. Unglaubwürdig. Stimmt nicht. Heute weiß man, es gibt so viele, auch muslimische Quellen, die diese Geschichte berichten, dass das heute als sehr wahrscheinlich ganz wirklich wahr ist.
Cool.
Also die sind wirklich cool. Ja. Frieden, Natur, alles toll. Und jetzt kommt etwas, was dir nicht gefallen wird. In dieser kleinen Kirche, über der die große Kirche in Assisi steht, erscheint also die Mutter Gottes und die Engel und sagen, Franz, also du machst das toll, deine Freunde machen das auch toll, alles super, Frieden, Natur, ihr rettet die Wale, all das, alles gut. Aber es gibt ein Problem, die anderen sind ja sündig.
Ah ja. Ja gut, das ist ja immer das beliebte Thema, ne, in der katholischen Kirche.
Genau, also ihr macht das gut, Männer ziehen sich aus, immer schön für sich, Frauen ziehen sich auch schön für sich, alles prima, aber die anderen halten sich nicht daran. Deswegen,
du meinst, er hatte nichts mit der heiligen Clara, der heilige Franziskus?
Können wir das nächste Mal machen, bitte, dass wir der heiligen Clara...
Na gut, also...
Also es gibt da Gerüchte.
Ah, es gibt Gerüchte. Oh, das ist immer gut, weil wir sind ja das Vatikan-Geflüster. Aber gut.
Gut, okay.
Also,
wir reden über die später,
genau. Ob sie
das
mal die Grenzen
verlassen. Dream Team der Hippies, also der katholischen Hippies, sind die heilige
wir
Clara.
Wir beide, das Dream Team des Vatikan-Podcasts, sind die beiden, das Dream Team.
Genau.
Ich verstehe.
Der mittelalterlichen Hippie-Bewegung. Also jetzt sagt die Mutter Gottes, pass mal auf, du machst das toll, aber die anderen sind der Sünder. Deswegen gibt es einen Ablass.
Oh.
Und zwar am 1. und am 2. August, das sogenannte Geschenk von Assisi, wenn Leute, die also böse Sachen gemacht haben, am 1. oder 2. August nach Assisi pilgern, sind die Sünden alle weg.
Ach so, die sollten kein Geld abgeben, sondern die sollten da hinten latschen.
Richtig.
Pilgern.
Genau. Und jetzt haben viele Päpste gesagt, also das mit dem Franziskus, das ist so eine tolle Geschichte. Das spricht so sehr für uns. Also endlich mal, weißt du, worüber ich unheimlich gerne reden würde, das nächste war der heilige Dominikus.
Aha.
Weil was ganz viele Leute nicht wissen, und deswegen würde ich wahnsinnig gerne in der nächsten Folge nochmal darüber reden, ist, ganz viele Menschen, die ich kenne, die den heiligen Franz auch toll finden, also die kennen die Gebete vom heiligen Franz, die finden den super, die waren schon in Assisi mehrfach sogar. Es gibt Leute, die sind richtige Franziskus-Junkies, die sagen also, das ist viel besser als heute, also der hat das wirklich gelebt, glaubwürdig, also alles, was heute Herr Spahn oder so macht, das glaubt ja kein Mensch mehr, aber damals Franziskus, super. Die wissen aber alle nicht, dass dieser Franziskus nicht zufällig sozusagen aus dem Nichts kommt, sondern diese Idee. Und zwar ist das eine super moderne Idee, diese super moderne Idee zu sagen, also Gott finde ich super, so liebe deinen Nächsten, selig sind die, die barmherzig sind, selig sind die Frieden schiffen, finde ich super. Aber Kirche finde ich doof. Papst blöd, Kirche blöd, unglaubwürdig, die gehen irgendwie, machen das sexuelle Sachen, andere schlimme Sachen und so, ganz schlimm. Deswegen finde ich Kirche blöd. Und genau diese Bewegung gibt es auch im Mittelalter. Das ist genau das Gleiche wie heute. Und dieser Franziskus hat mit dieser Bewegung, die viel älter ist als er, ganz viel zu tun. Und woher der heilige Franziskus kommt, können wir ja das nächste Mal bereden. Aber jetzt müssen wir nochmal darüber reden. Der Papst macht jetzt was ganz Interessantes. Während die anderen Päpste immer gesagt haben, ich komme nach Assisi, mache einen Gottesdienst vor der Kathedrale in der Regel, war ich x-mal, gibt's einen großen Gottesdienst, ganz toll, Johannes Paul II. War da, Benedikt war da, Franziskus war da, alle waren da, alles super. Geht dieser Papst, jetzt Leos XIV., in diese kleine Ablasskapelle. Und da haben vorher immer alle gesagt, mach das doch bitte nicht. Also Franziskus, super, aber den ersten aller Ablässe, der sozusagen dann später zur Reformation führt, Martin Luther, zu der ganzen Streiterei um Ablass, das ist doch Mist. Also bitte aus der Franziskus-Geschichte, lass doch die Ablassnummer raus.
Wenn er doch solche Geldsorgen hat, vielleicht versucht er so über diesen kleinen Dreh dann nochmal was Neues zu erfinden, um irgendwie an Kohle zu kommen. Na, ist jetzt bösartig.
Ich kann dir auch nicht sagen, warum er sich dazu entschlossen hat. Es gibt keine historischen Aufzeichnungen über einen Papst, der in dieser kleinen Kirche war. Es gibt ganz bestimmt, sind dort Päpste gewesen. Aber das ist so lange her, dass es keiner mehr nachvollziehen konnte.
Aber vielleicht wollte er da immer mal hin. Vielleicht war er da noch nie und dachte, jetzt kann ich so jede Reise und so. Es ist ja immer ganz schön, jetzt als Papst zu reisen. Jetzt gucke ich mir mal so ein paar Sachen an.
Das kann sein und es kann auch sein, es gibt noch einen ganz anderen Grund, der ganz simpel ist. Viele von den Päpsten waren dann körperlich schon relativ gebrechlich. Der ist ja total sportlich. Ja. Der hat gesagt, ich flitze einmal durch die ganze Kathedrale, wenn ich schon in Assisi bin.
Ja, richtig.
Da will ich alles angucken.
Hat er denn abgenommen jetzt eigentlich? Er wollte doch jetzt abnehmen und mehr Sport machen.
Nicht wirklich. Also man sieht ihm schon an, dass er das ein oder andere Kilo mehr hat, als er gerne hätte. Aber er hat ja jetzt auch, er hat jetzt erst den Castel Gandolfo, war ja doch nicht so lange wie geplant. Er musste
so
dann
heiß, da mag man auch nicht so Sport
richtig,
machen.
Der konnte nicht so richtig viel Tennis spielen bei der Hitze. In diesem kleinen Pool schwimmen war wahrscheinlich auch nicht so schwierig.
Jetzt, der nimmt jetzt einfach jede Treppe mit, die er finden kann. Und deswegen ist er da runtergekraxelt.
Das ist gar nicht unten, das
ja,
ist oben.
Ja, ich dachte nur, weil die Ursprungskapelle, ja, weil du sagst, die große ist auf die kleine gebaut. Deswegen.
Genau. Ja, weil der arme Franz wollte in dieser kleinen Kapelle, wo er gestorben ist, in der ist er auch gestorben, dort wollte er auch bestattet werden. Die Päpste hatten damals aber jede Menge gegen Franziskus und haben ihm auch diesen letzten Wunsch nicht erfüllt, sondern die haben ihn ganz nach unten in eine Krypta geschickt, wo er begraben worden ist. Franziskus war zu seiner Zeit wie die ganzen Bewegungen, die es damals gegeben hat, von der Kirche äußerst ungern gesehen.
Ja, aber gleichzeitig ist er ja auch drin geblieben. Also er hat sie kritisiert, aber ist auch drin geblieben. Und dann hat man ihn halt irgendwann zum Heiligen erklärt. Und damit ist ja irgendwie so die Kritik auch so ein bisschen verpufft, oder? Ist das nicht auch eigentlich ein ziemlich schlauer Move gewesen?
Ja, aber komisch ist, dass sie ausgerechnet ihn in Ruhe lassen, weil die anderen Bewegungen, das waren, also weißt du, was ich total faszinierend finde an dieser Zeit? Also wir reden jetzt ungefähr um das Zeitjahr 1100, ungefähr.
Ja.
Es entsteht eine Bewegung. Also eine Bewegung heute kann ich mir ganz einfach erklären. TikTok, WhatsApp,
Insta.
Facebook, Insta. Du hast heute ein Superwoman-T-Shirt an. Wahrscheinlich gibt es jetzt jede Menge Frauen, die uns hören. Die kaufen sich auch ein Superwoman-T-Shirt.
Ich bin keine Influencerin, aber gut. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Und damals?
Im 11. Jahrhundert konnten die Leute A, lesen und schreiben. Konnten sie nicht. Fernsehen gab es nicht. Internet gab es auch nicht. Radio gab es nicht. TikTok existierte nicht. Instagram nicht. Nee. Zeitung gab es nicht. Alles das gab es nicht. Wenn es das alles nicht gibt, wie kann dann eigentlich eine Bewegung entstehen, frage ich mich. Und diese Bewegung entsteht komischerweise überall in Europa. Also nicht nur in Italien, nicht nur in Frankreich, nicht nur in Spanien, nicht nur in Deutschland. Überall fangen die Leute an zu sagen, also das mit der Kirche, das irgendwie Mist. Also diese Päpste, die essen viel, machen Kriege. Christus ist was ganz anderes. Da entsteht eine Bewegung, die nennt man Imitatio Christi. Das heißt, der hatte nichts an. Also der hatte schon was an, aber der war sehr arm.
Dann geht's wieder los. Ja.
Der war sehr arm. Der hat das alles ernst gemeint. Frieden, Armut.
Nächstenliebe.
Nächstenliebe. Damit hat die Kirche überhaupt nichts zu tun. Und dann entsteht gleichzeitig in vielen Ländern eine Bewegung von Leuten, die sagen, wir wollen das alles nicht mehr. Kirche weg. Papst blöd, Bischof bescheuert, Priester Idiot, wollen wir alles nicht mehr. Also diese Massenauszug aus einer Kirche, wie es ihn heute wieder gibt, gab es damals schon, 11. Jahrhundert. Man denkt immer, die waren alle fromm. Weißt du, die ganzen Mittelalterfilme, die ich sehe, nerven mich immer. Weil es geht ständig darum, dass die Leute pausenlos und so wahnsinnig fromm waren. Das stimmt überhaupt nicht. Die fanden diese Kirche richtig doof. Und dann entstehen so Bewegungen von Leuten, die sagen, also wir machen das ganz anders, wir wollen alle leben wie Christus. Und aus denen entstehen dann wirklich äußerst eigenartige Gruppen. Und eine der erstaunlichsten sind die Katerer. Und die machen etwas, das reden wir dann das nächste Mal drüber, weil wir schon so viel gequatscht haben.
Ja.
Die tun etwas, was im Hinduismus ganz bekannt ist, weil die glauben, dass die Seelen von Menschen in Tiere fahren können. Ach, und dass man deswegen Tiere nicht einfach abschlachten darf.
Aber nur in bestimmten Fällen, so wenn es nicht so richtig lief im Leben, so inkarnationsmäßig, dann werde ich leider ein Käfer oder so generell.
Generell, also das war nicht so wie bei den, nicht so wie, also Karma und so, dass die Idee hatten die nicht, sondern die Idee ist, es gibt schon so eine unsterbliche Seele, aber die unsterbliche Seele kann durchaus auch in einer Kuh landen, in einem Pferd. Und deswegen waren die auch alle Vegetarier.
Mhm.
Also diese ganze Geschichte mit Veganer und so, es gab keineswegs eine neue Erfindung, das gab es damals alles schon.
Nee, klar.
Und die hatten also ganz wilde, verrückte Ideen und waren ganz erfolgreich. Und das alles war kurz vor Franziskus. Das heißt, die Päpste haben ein Riesenproblem auf einmal, weil du erinnerst dich an unsere Freunde von den Pius-Brüdern.
Oha, ja.
Und was machen die? Die ernennen Bischöfe und wollen sozusagen eine eigene Kirche gründen. Papst sauer, richtig? Papst schmeißt Pius' Bruder raus.
Ja.
Damals genau das gleiche Problem. Katerer wollen sozusagen eine neue, eigene, echte Kirche gründen. Also eine Bewegung, die viel frommer ist als der Papst. Also richtig fromm ist.
Päpstlicher als der Papst, ja.
Die sind aber total basic. Frauen predigen. Frauen sind Diakone, Frauen spielen eine große Rolle. Es ist keineswegs so, dass religiöse Gruppen Frauen immer ausgeschlossen haben. Das stimmt überhaupt nicht. Bei den Katerern haben Frauen Prediger eine ganz große Rolle gespielt.
Lustig.
Und aus dieser Gruppe, mit dieser Gruppe hat der heilige Franz von Assisi auf eine gewisse Art und Weise was zu tun. Und was da alles passiert ist und warum ausgerechnet die Arena von Verona so viel damit zu tun hat und warum es noch ein paar andere Leute gegeben hat, die ziemlich verrückt waren in dieser Zeit, darüber würde ich gern das nächste machen.
Ja, also sag mal, da haben wir ja also irgendeinen Domenikus oder was müssen wir noch besprechen und was mit Clara und Franz los war, müssen wir besprechen. Und das merken wir uns das jetzt alles? Wir merken uns das.
Gut. Also wir versprechen, nächste Woche gibt es
Dream Team. Dream Team Clara und Franz.
Dream Team Clara Franz. Und was ist mit dem heiligen Dominikus los und warum heißen die Hunde des Herrn?
Wollen wir nicht mal so im Januar oder Februar nach Assisi mit unserer Hörerschaft? Das fände ich total lustig.
Ich auch. Da können wir auch mal darüber reden, warum der Papst eigentlich nicht am Grab von unserem Jugendlichen war.
Ach hier, Carlo Acutis.
Ja.
War er nicht, zum Plastinierten wollte er nicht.
Nein, die Community hat das also sehr wohl mitbekommen, weil er hätte Zeit genug gehabt, weil das Grab von Carlo Acutis und die Kathedrale von Assisi ist gar nicht weit voneinander entfernt. Eine der offiziellen Begründungen war, dass da so wenig Platz ist, aber naja, wenn er gewollt hätte.
Ich glaube, für so einen Papst macht man Platz, glaube ich. Das ist mir schon mal aufgefallen.
Auch. Aber da war nicht, aber wie gesagt, Assisi und der heilige Franz und die Armut, und da kommt so viel zusammen. Und diese Stadt ist so toll.
Ich war noch nie,
Du warst auch noch, weißt du, was das toll? Ich kann mich an eine der schönsten Erinnerungen, ich musste da mal zu, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich musste also nach Assisi. Und es gibt ein Hotel, das gibt es heute, glaube ich, nicht mehr, weil die Stadt liegt sehr hoch auf einem Hügel. Und du kannst also runter in dieses weite Tal runter gucken. Und da gab es ein Hotelzimmer, da gab es eine Badewanne. Wenn du dich in die Badewanne gelegt hattest, dann konntest du durch das Fenster diese riesige Ebene unter Assisi sehen. Das war so toll. Ja, da hätte ich eigentlich in einen Papstgottesdienst gemusst. Dann habe ich einfach geschwänzt und mich in die Badewanne gelegt.
Ja, also Gott, ich war bestimmt auch in der Badewanne.
Also wie gesagt, wenn du nach Assisi kommst, werde ich versuchen, dir eine richtig gute Badewanne zu besorgen. Also,
sehr freundlich. Es wird immer absurder. Ach, ich glaube, es wird Zeit, dass wir diesen Podcast beenden, bevor ich in der Badewanne in Assisi liege.
Alles klar. Sehr schön.
Ach, ich freue mich.
Ich mich auch, meine Liebe.
Ja, mein Lieber, dann nächste Woche wieder.
Und ich freue mich auf dein nächstes T-Shirt.
Ja, jetzt habe ich ja die Latte hochgelegt.
Ja, stimmt, da musst du auf den nächsten Flohmarkt wahrscheinlich.
Ja, also, Mist. Jetzt fange ich aber an zu überlegen. Irgendwo habe ich noch ein Wonder Woman-T-Shirt. Das muss ich mal raussuchen.
Ich habe noch so ein ganz lustiges Vatikan-Fahrrad-T-Shirt.
Ja, das sehe ich. Das möchte ich bitte sehen.
Okay, das mache ich. Mach es. Ziehe ich an, versprochen.
Alles klar.
Gut. Mach's gut, meine Liebe.
Bis nächste Woche.
Bis dann.
Ich freue mich.
Tschüss. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch-Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion, das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin.
Redaktion, Kerstin Englisch. Ton und Schnitt, Valentin Röwenstrunk.
Ausführender Produzent, Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.